Vielen Dank. Hey, auch einen wunderschönen guten Morgen von meiner Seite. So schön, hier zu sein. Hey, so schön, dass du da bist, ja? Komm, sag doch mal links und rechts zu deiner Nachbarin oder Nachbar, schön, dass du da bist. Ja, Lisa hat es gerade schon abgefragt, aber mich interessiert es auch noch. Darf ich mal sehen, wer auf der United war? Wow, so gut. Hey, es war so eine gute Zeit, es war so segensreich, auch für mich ganz persönlich. Ich bin in der Woche so geschwebt gefühlt. Kennt ihr das? Wisst ihr, was ich meine? Ich habe am Dienstag noch getroffen mit einem Freund frühmorgens, wir haben gebetet und dann ging das gerade weiter und ich bin so wie durch die Woche geschwebt. Und wisst ihr was? Ich glaube, das ist eigentlich der Standard, den wir leben sollten. Ja, wir sind eigentlich dafür gemacht, dass wir wie durch den Alltag schweben, durch Gott, mit Gottes Gnade, seinen Segen, seine Herrlichkeit in uns tragen und einfach so hindurch schweben. Hey, dafür sind wir eigentlich gemacht, oder? Hey, danke Jesus, come on, können wir applaudieren. Ja, Signs and Wonders war das Thema auf der United und wir fanden das Thema so gut, dass wir gesagt haben, wir nennen die Predigtserie diesen Monat einfach genauso. Ja, wer will Zeichen und Wunder erleben, sehen, dabei sein? Okay, es sind einige, ich bin nicht alleine, das ist gut. Hey, der Psalmist in Psalm 105, Vers 27 schreibt, als er den Werdegang vom Volk Israel erzählt, schreibt er, sie taten unter ihnen seine Zeichen und Wunder. Hey, es sind seine Zeichen und seine Wunder, okay? Aber wir dürfen dabei sein. Hey, wir dürfen sie erleben, wir dürfen zuschauen. Wie gut ist das denn? Hey, wir haben einen Gott, der daran interessiert ist, dass wir dabei sind, wenn Wunder passieren. Amen? Amen. Und ich freue mich drauf. Ich möchte es erleben. Ich durfte es erleben auf der United. Ich habe mir drei Fragen aufgeschrieben. Bin rein ins Wochenende auf die United mit diesen drei Fragen. Und was ich nicht wusste, ich hatte noch eine Frage in meinem Herzen, die ich selber nicht gesehen habe, tatsächlich. Die drei Fragen wurden nicht beantwortet, aber eine Frau, die mich nicht kennt, kam zu mir und ich kannte sie auch nicht. Sie betete für mich und sie lieferte mir eine Antwort über Dinge, die sie gar nicht wissen konnte. Und hat mir die Antwort gegeben auf die Frage, die ich in meinem Herzen trug. Wie gut ist das denn, oder? Hammer. Jetzt wollt ihr sicher die Frage wissen, stimmt's? Ich verrate sie euch aber nicht. Fakt ist, Jesus macht heute noch Wunder. Wer es glaubt, sagt Amen. Yes. Hey, eines der bekanntesten Wunder ist vermutlich, als er einen Gelähmten heilt. Er hat mehrere geheilt. Ich rede jetzt von dem, der übers Dach reinkam. Ich denke, das kennt der ein oder andere, diese Geschichte in Kapernaum. Und ja, Jesus ist da schon unterwegs. Er hat schon die ersten Jünger um sich geschart. Er ist unterwegs, er heilt Menschen, er befreit Menschen, er predigt. Und er kommt wieder zurück nach Kapernaum. Und genau hier steigen wir jetzt einfach mal ein in das Markus-Evangelium 2, Vers 1 bis 12. Du kannst deine Bibel rausholen. Oder einfach hier mitlesen oder zuhören. Genau, Markus 2, Vers 1 bis 12. Und nach einigen Tagen ging er wieder nach Kapernaum hinein. Und es wurde bekannt, dass er im Haus war. Und es versammelten sich viele, sodass sie keinen Platz mehr hatten, nicht einmal vor der Tür. Hey, Jesus polarisiert. Wenn Jesus da ist, dann scharen sich Menschen und es wird darüber geredet. Ja, es war kein Platz mehr. Nicht mal mehr vor der Tür. Und er sagte ihnen das Wort. Und sie kommen zu ihm und bringen einen Gelähmten, von Vieren getragen. Und da sie ihn wegen der Volksmenge nicht zu ihm bringen konnten, deckten sie das Dach ab. Und als sie es aufgebrochen hatten, lasen sie das Bett hinab, auf dem der Gelähmte lag. Und als Jesus ihren Glauben sah, spricht er zu dem Gelähmten, Kind, deine Sünden sind vergeben. Es saßen dort aber einige von den Schriftgelehrten und überlegten in ihrem Herzen, was redet dieser so? Er lästert. Wer kann Sünden vergeben außer einem Gott? Und zugleich erkannte Jesus in seinem Geist, dass sie so bei sich überlegten und spricht zu ihnen, was überlegt ihr dies in euren Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind vergeben oder zu sagen, steh auf, nimm dein Bett und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf der Erde Sünden zu vergeben, so spricht er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett auf und geh in dein Haus. Und er stand auf, nahm sogleich das Bett auf und ging vor allen hinaus, sodass alle außer sich gerieten und Gott verherrlichten und sagten, niemals haben wir so etwas gesehen. Können wir das mal zusammen kurz sagen? Hey, niemals haben wir so etwas gesehen. Ist jemand hier, der sowas schon mal gesehen hat? Im ersten Gottesdienst waren drei Leute. Ja, yes, einer ist da. Hey, es gibt Menschen, die sowas schon mal erlebt haben. Glaubt ihr das? Es passiert. Warum? Ich glaube das nämlich auch. Ich habe es noch nicht selber gesehen, aber ich glaube daran. Warum? Weil in der Bibel heißt es, Gott ist der gleiche damals wie heute. Hey, er ist Alpha und Omega. Er hat damals Wunder getan, dann tut er das heute auch noch. Amen. Hey, und ich liebe es, in der Schrift einfach zu lesen. Und oft lesen wir das Offensichtliche. Und ja, wir erkennen da viel draus. Es ist viel offensichtlich. Da passiert was. Ja, es passiert was. Ein grandioses Wunder passiert hier. Aber es sind immer so Nebensätze, kleine Wörter, oft auch nur Verbindungswörter, in die man, wenn man da eintaucht, so viel entdecken kann, dass es wirklich mindblowing ist, wenn man da weiter forscht. Das möchten wir heute tun. Und ich weiß, dass diese Geschichte sehr viele Menschen kennen. Und vielleicht dachte der ein oder andere, nicht schon wieder eine Predigt darüber. Ich frage jetzt nicht ab, okay? Aber vielleicht dachte es jemand. Und ich möchte dich aber heute ermutigen, ich glaube, dass es heute eine Ansicht auf diese Geschichte gibt, die du noch nicht kennst, vielleicht auch noch nicht mal im Ansatz davon gehört hast. Ich fordere euch ein bisschen heraus, wir schauen mal. Okay, was ist denn offensichtlich, wenn wir diese Geschichte anschauen? Es ist offensichtlich, dass Jesus polarisiert, oder? Herr Jesus war da, viele Menschen kamen in Scharen, es war kein Platz mehr, es war komplett voll und die Menschen haben geredet und gesagt, hey, komm zusammen, da ist Jesus. Und es ist auch klar, das lesen wir hier, dass der Gelähmte richtig gute Freunde hat, oder? Hey, er hat richtig gute Freunde. Hey, schau, dass in deinem Umfeld Freunde sind, die dich zu Jesus führen, okay? Schau, dass in deinem Umfeld Freunde sind, die im Notfall dich sogar zu Jesus tragen würden, okay? Hey, das ist wichtig, das ist erfolgsentscheidend. Also die Freunde waren gut drauf, Jesus polarisiert, das sieht man hier. Und es ist auch klar, dass hier ein spektakuläres Wunder stattfindet, das alle begeistert. Auch die, die vielleicht nicht geglaubt haben, sie haben es dann gesehen. Und ich denke, der Mann war bekannt auf der Trage, weil auch die nicht geglaubt haben, haben gesehen, hey, da passiert etwas, da ist was, übernatürlich, da passiert etwas. Aber habt ihr aufgepasst, ich meine, was steht denn in Vers 4? Habt ihr das gesehen? Was steht denn in Vers 4? In Vers 4 steht, und da sie ihn wegen der Volksmenge nicht zu ihm bringen konnten, deckten sie das Dach ab. Hey, als wäre es selbstverständlich. Oder sie deckten halt das Dach ab. Ja, der Weg war nicht frei, ich decke das Dach ab. Es ist im Herzen, ganz ehrlich, so ein bisschen ist das ja schon mein Gebet, dass das Gospelhaus so voll ist, dass das Dach abgedeckt werden muss, dass neue Menschen reinkommen, okay? Okay? Aber ich meine, was ist da los? Sie deckten einfach das Dach ab. Hey, das wirft bei mir ein paar Fragen auf. Bei mir wirft es zum einen die Frage auf, hey, warum nicht das Fenster? Das Beispiel. Dann habe ich mich da reingelesen in das Thema und habe gesehen, okay, die Fenster waren zu der Zeit sehr klein. Sie waren sehr weit oben an der Mauer, an der Wand, weil es eigentlich eher zum Lüften da war, nicht zum Rausschauen und den Ausblick zu genießen. Ja, die waren klein und weit oben. Dann dachte ich mir, okay, warum nicht die Wand? Warum nicht? Ja, die Wände waren tragend. Und was, wenn man tragende Wände einreißt? Könnt ihr bei Simpson nachlesen, was passiert? Ja, es ist nicht so empfehlenswert. Okay, sollte man nicht tun. Also warum dann das Dach? Und als ich dann ein bisschen eingetaucht bin in die Architektur zu dieser Zeit, zu Zeiten Jesu in Galiläa und Kapernaum, habe ich euch mal ein Bild mitgebracht, wie so ein klassisches Haus aussah. Genau, das war so die klassische Bauweise von einem Haus aus dieser Zeit. Und es fällt natürlich auf, dass direkt eine Treppe auf das Dach führt. Ja, wir haben ein Flachdach und das Dach war auch Wohn- oder Arbeitsraum an diesen Häusern. Und dann bietet es sich natürlich an, wenn alles voll ist, dass man die Treppe, die wahrscheinlich frei war oder noch, wo man noch hindurchgehen konnte, bietet es sich natürlich an, auf das Dach zu gehen. Jetzt war es sehr wahrscheinlich das Haus von Simon Petrus. Das ist nicht so ganz definiert, detailliert geschrieben, aber sehr wahrscheinlich war es so, weil Jesus die Geschichte davor schon dort war, dann reiste er umher und dann heißt es in der Schrift, er kam wieder zurück nach Kapernaum und war dann in einem Haus. Also könnte man davon ausgehen, dass er in diesem Haus war. Und daher kann man wieder herleiten, weil er Fischer war und der Hausbesitzer, kann man so die Baustoffe kann man herleiten. Und zwar wurden die Häuser in drei Schichten, also das Dach in drei Schichten aufgebaut. Die erste Schicht war meistens Lehm. In diesem Fall glaube ich das auch, weil die etwas wohlhabenden Leute haben auch gebranntes Ton benutzt, aber die meisten nahmen Lehm. Und der Lehm musste auch regelmäßig erneuert werden, weil die Sonne immer drauf gestrahlt hat. Ja, dann wird es rissig, porös, hart, bricht auf, musste erneuert werden. Und die zweite Schicht waren Schilf oder Äste. Ich habe euch auch hier ein Bild mitgebracht von den Schichten des Daches. Genau. Und die dritte Schicht waren Holzbalken, die das Dach dann eben stabilisierten und auch trugen im Großen und Ganzen. Das heißt, wenn wir jetzt etwas tiefer da reingehen, einfach mal ganz praktisch gedacht, da kommen vier Leute plus einer auf der Waage, kommen da hoch. Das war nicht einfach nur, ich decke das Dach ab, ich mache zwei Ziegeln weg. Seht ihr das? Da war getrocknetes Lehm, da waren Schilfrohre, manche haben auch verwogene Dornenbüsche genommen. Und dann war da Holz. Das war nicht einfach nur, ich decke schnell das Dach ab und gehe da rein. Hey, da war ein Prozess im Gang. Und ich habe das mal versucht, so aufzuschreiben, was man denn gemacht werden musste, um da hindurchzugehen. Ja? Man musste erstmal das Lehm aufgraben. Zuerst wurde die harte, getrocknete Lehmschicht mit Haken oder den Händen aufgebrochen und weggescharrt. Dann kam die zweite Schicht, das Schilf. Die darunterliegenden dichten Matte aus Schilfrohr, Reisig oder sogar Dornbüschen wurden mit Messern oder Werkzeugen zerschnitten und beiseite geräumt. Und dann kommt die dritte Schicht. Die Lücken zwischen den Balken wurden genutzt, also die Balken wurden nicht zersägt oder rausgenommen, sonst wäre das Dach wahrscheinlich eingestürzt. Die dicken Hauptbalken, also Trägerbalken, wurden, da sonst das gesamte Dach eingestürzt wäre, stattdessen wurden einfach nur freigeräumt, damit die Männer diesen Spielraum, man sagt so ungefähr von 80 Zentimeter, nutzen konnte, um dann hindurchzugehen. Jetzt stellt euch einfach mal vor, ihr seid in einem Haus, es ist voll, Jesus ist am Predigen, hey, da ist was passiert auf dem Dach. Da ist der wahrscheinlich Staub runtergekommen, da hat es gekracht, das war ein Prozess. Wahrscheinlich hat der ein oder andere sich geärgert, weil er sich bei einem Dornbusch noch geschnitten hat und kam so, ach Mann, und dann kam der Staub. Hey, das war nicht einfach nur, ich decke das Dach ab, oder? Das war ein Prozess. Die wollten da durch und sind dadurch gegangen. Und jetzt gehen wir mal rein in diese drei Schichten. Und das ist der Punkt, wo ich sage, ich glaube, diese Ansicht zu dieser Story kanntet ihr vielleicht noch nicht. Wofür steht denn Lehm in der Bibel? Wofür steht denn Lehm? Was macht denn Lehm? Ja, Lehm wird unter der Sonne hart. Es wird rissig. Es muss regelmäßig erneuert werden. Das hatten wir schon gesagt. Das hat für mich so gesprochen, weil ich glaube, dass dieser Prozess, dahin durchzukommen, war auch ein Prozess, den wir ins Geistliche übertragen können, wie unsere Herzenshaltung sich ändern muss, wenn wir zu Jesus kommen wollen. Okay? Das Lehm wurde abgetragen, das Harte. Ja, vielleicht ist dein Herz mal etwas hart, ja, so wie der Lehm, wenn die Sonne draufkommt, bei uns vielleicht im Alltag, weil Verbitterung kommt, weil Enttäuschung kommt. Hey, wir müssen aufpassen, dass unser Herz weich bleibt. Wir müssen das bewahren, müssen dafür kämpfen. Aber in unserem Alltag kommen Anklage, kommen vielleicht auch Lüge, manchen glauben wir sogar. Und das Herz wird nach und nach hart und spröde. Und was braucht es? Erneuerung, ja? Genauso hier in der Anwendung. Genau wie dieses Dach neigt unser Herz dazu, im Alltag zu verhärten. Enttäuschung, Bitterkeit, Stolz machen uns innerlich unzugänglich. Der Lehm muss aufgebrochen werden. Das bedeutet, wir müssen Buße tun, unser Herz öffnen und Gott erlauben, die harte Schale aufzubrechen. Ein offenes Herz ist die Voraussetzung, damit Gottes Geist überhaupt tiefer wirken kann. Amen. Es ist wichtig, dass unser Herz weich bleibt. Seht ihr das? Hey, dann kommen wir zu der zweiten Schicht. Das Schilf. In der Bibel steht Schilf oft für Schwachheit. Es wird genannt im Matthäus 11, Vers 7, ein Rohr, das im Winde schwankt. Ja, es ist Schwachheit, das geknickte Rohr, als über Ägypten gesprochen wird. Es ist die Erkenntnis, dass ich Gott brauche. Es ist die Erkenntnis, dass ich, wenn ich in mein weiches Herz mal reinschaue und es zulasse, dass es sich öffnet, dann darf ich erkennen, ich habe doch nicht so viel unter Kontrolle, wie ich dachte. Oder? Ich darf erkennen, hey, ich bin abhängig von Gott. Können wir das mal zusammen sagen? Ich bin abhängig von Gott. Hey, das sind wir. Wir sind abhängig von Gott. Und dann sind wir da in dieser Situation mit einem weichen Herzen, haben diese Abhängigkeit verstanden. Und jetzt kommt das Gute, die dritte Schicht, das Holz. Hey, für was steht spätestens ab dem Neuen Testament steht Holz? Nur für eine Sache, oder? Hey, für das Kreuz. für das Kreuz. Und wenn wir mit diesem weichen Herzen, dieser Erkenntnis, dass wir Gott brauchen, zu diesem Kreuz hingehen, hey, dann ist das der Moment, wo Wunder passieren. Dann kann das der Moment sein, wo Zeichen und Wunder passieren, oder? Denn wo landen sie denn? Wo befinden wir uns jetzt, wenn wir die Story und diesen Prozess einfach nachverfolgen? Hey, sie landen direkt vor die Füße Jesu. Sie landen direkt vor die Füße Jesu, haben dieses Geschenk vom Kreuz angenommen, sind dort und sie haben diesen Prozess, sind sie reingegangen. Hey, ich habe das Predigtthema habe ich noch nicht genannt, falls es dir aufgefallen ist. Und zwar lautet das Predigtthema heute Raum der Begegnung. Weil ich glaube, dass da genau die Freunde gelandet sind. Sie sind in einem Raum mit Begegnung mit Jesus gelandet. Und ich dachte mir, wir können viel predigen, wir können viel reden, aber wenn wir es nicht anwenden, dann bringt das alles nichts. Und dann dachte ich mir, hey, lasst uns diese Zeit nutzen und auch ins Praktische reingehen. Lasst uns reinkommen in diesen Raum der Begegnung. Lasst uns reinkommen in diese Atmosphäre, wo Gott wirken möchte. Vielleicht hast du dich schon angesprochen, vielleicht ist dein Herz hart geworden über die letzten Jahre, vielleicht über die letzten Wochen, Tage, vielleicht heute Morgen schon ein Streit. Ich lade dich ein, sprich Vergebung aus, lade Gott in dein Herz jetzt ein und schau, dass das Herz warm und weich bleibt und dass es formbar ist. Dass es formbar ist. Hey, in der Bibel wird auch oft das Bild vom Ton und vom Töpfer genannt. Oder wann ist denn Ton formbar? Wenn es weich ist, oder? Wenn es weich ist, kann der Töpfer es formen. Ihr müsst euch bewusst sein, dass dieser Raum der Begegnung umkämpft ist. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber immer wenn ich mir vornehme, hey, diese Woche bete ich mehr, ich stehe morgens früher auf, ich lese mehr in der Bibel, du kannst darauf wetten, dass in dieser Woche ganz viele Dinge plötzlich auf mich einprassen, die mich ablenken wollen von diesem Thema, was ich mir vorgenommen habe. Es hat mich erinnert an eine Zeit, als ich Dauernachtschicht gearbeitet habe. Und es hat Nachteile, aber es hat auch Vorteile. Und ein Vorteil war, dass ich diesen Schlafzyklus beibehalten habe, damit ich Montag nicht so schwer habe. Und es kam dazu, dass ich dann nachts einfach aufgewacht bin, aber topfit, nicht erschöpft. Ich bin dann nachts um 3, 4 einfach topfit aufgewacht. Und die Zeit habe ich genutzt, um zu beten und Bibel zu lesen. Und es war so eine intensive Zeit, weil ich hatte Ruhe. Es war ja keiner da, mit dem ich reden konnte. Konnte mich da voll reinfuchsen in Themen. Und es kam oft vor, dass ich dann auch rausgegangen bin in die Felder und einfach gebetet und gesegnet habe. Ja, Menschen in meinem Umfeld gebetet habe. Und ich habe wirklich sehr viel Begegnung gehabt mit Gott. Und ich weiß noch ganz genau, an einem Abend oder früh morgens, je nachdem, wie man es sieht, die Atmosphäre war ganz stark da. Und plötzlich kriege ich den Impuls, Matthias, geh zurück unter das Carport. Wir haben daneben dran gewohnt, neben dem Feld. Geh zurück in das Carport, weil es kommt etwas, was dich stören möchte. Und der Impuls war so stark, dass ich dem auch nachgegangen bin. Und kaum war ich unter dem Carport, ist ein Auto da durchgerauscht ins Feld rein. Wir reden von nachts 3, 4 Uhr in einem Wohngebiet. Das ist nicht normal. Kam reingerauscht, ist durch den Feldweg wirklich geheizt. Und ich habe das erlebt. Hey, dass dieser Raum der Begegnung, der ist umfochten. Er ist angegriffen. Er ist angegriffen. Also wunder dich nicht, wenn du dir diese Zeit nimmst, dass wahrscheinlich Widerstand kommen wird. Ich möchte dich einladen, dass wenn du diese Zeit nimmst, dass du dein Handy auf Flugmodus schaltest. Ich möchte das versinnbildlichen, dass dieser Punkt auch wirklich hängen bleibt. Ich bin ein bisschen altmodisch, kein Smartphone. Ja. Hey, wenn du in Gebetszeiten gehst, schalte dein Handy aus. Schalte auf Fokus oder auf Flugmodus. Das war auch ein Thema, was ich oft erlebt habe. Ich habe gesagt, ich will jetzt beten. Kaum ist es kurz, bin ich drin, 10 Sekunden ruft jemand an. Schalt es auf Flugmodus. Nimm dir in deinem Alltag regelmäßig Zeiten, wo du deinen Alltag auf Flugmodus schaltest und dir Zeit nimmst mit Gott. Selbst Jesus hat sich zurückgezogen, regelmäßig und hat gebetet. Gebet ist der Moment, wo sich Dinge verändern. Gebet ist der Zeitpunkt, wo wir Dinge bewegen im Geist und dann kommen sie ins Sichtbare. Ich möchte dich ermutigen, nimm dir in deinem Alltag Zeiten, wo du auf Flugmodus schaltest und dich ganz hinwidmest und dich hingibst für Gottes Reden. Komm, dann lass uns jetzt tun. Hey, wenn du an deinem Platz sitzt, du bist eingeladen, schließ gerne deine Augen. Geh in eine Gebetshaltung rein. Wenn du Dinge hast, die in deinem Herzen noch irgendwie Groll auslösen, Unvergebenheit, Streitigkeiten, gib es jetzt ab. Schau, dass dein Herz weich ist. Wir möchten Gott jetzt einladen, dass er zu uns spricht. Geist Gottes, ich danke dir, dass du da bist, so spürbar, dass du präsent bist. Denn da, wo 2 oder 3 unter deinem Namen versammelt sind, da bist du mitten unter ihnen, Herr. Und ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, Vater, dass du jetzt wirkst. Dass du durch die Reihen gehst, dass du Herzen füllst, Herr, dass du Inspirationen schenkst, dass du Lösungen schenkst, dass du Heilung schenkst, Mut schenkst, Jesus, Freude, Herr. Ich spüre seit Wochen das Wort Freude. Wir brauchen mehr Freude in unseren Herzen. Hey, schaut mal im Alltag links und rechts, so viele Gesichter, die schlecht drauf sind. Wir brauchen Freude in unserem Herzen. In der Bibel heißt es, wer Gott sucht, bekommt Freude in sein Herz. In Matthäus 7, Vers 7 heißt es, wer sucht, der wird finden. Hey, wir suchen dich, wir sind hier. Heiliger Geist, begegne uns, du bist willkommen. Du bist eingeladen. Fülle unser Herz. Wir möchten dir singen ein neues Lied. Denn wovon das Herz voll ist, davon spricht der Mund. Fülle unser Herz mit Neuem. Halleluja, Vater. Halleluja, Vater. Halleluja, Vater. Halleluja, Vater. Hey, du siehst die Menschen, die mit Schmerzen gekommen sind. Und ich meine es gar nicht körperliche, physische Schmerzen. Nein, ich rede von Schmerzen im Herz, seelische Schmerzen, Enttäuschungen. Du hast dir das Leben anders vorgestellt. Es ist anders verlaufen, wie es in deiner Vorstellung eigentlich geplant war. Und ich möchte es wieder aufgreifen, was Lisa gesagt hat. Du hast schon eine Wut, eine wütende Haltung gegenüber Gott eingenommen. Ich möchte dich einladen, dass du dein Herz jetzt öffnest, weil dieser Gott, auf den du sauer bist, der wartet mit offenen Armen auf dich. Er möchte dir begegnen. Er sieht genau, was du brauchst. Er sieht sogar den Mangel, den du vielleicht selbst gar nicht wahrnimmst. Das Ideal, das du über dein Leben manifestiert hast, vielleicht auch ausgesprochen, sogar aufgeschrieben hast, ist vielleicht gar nicht das, was Gott für dich vorhat. Mach dich frei davon, auch wenn du dich fokussiert hast auf Entscheidungen und jetzt einfach nur noch durchziehen möchtest, weil du eine Entscheidung getroffen hast. Hey, wenn du mit kurzen Hosen weggehst oder mit Sommerkleidung und es fängt an zu regnen, dann kann man auch mal umdrehen und sich umziehen. Ich danke dir, Vater, für Weisheit, die du gerade schenkst. Ich danke, Jesus, dass du jetzt gerade wirklich Weisheit ausschüttest. Ich sehe es ganz deutlich, dass Menschen hier sind, die Entscheidungen treffen müssen, die wichtig sind, die wirklich eine Tragweite haben über Jahre, vielleicht auch Jahrzehnte. Und Gott möchte dich jetzt beraten. Sein Geist möchte dich jetzt beraten mit Weisheit. Sei offen dafür. Ich danke dir, Herr, dass du hier bist. Schon im Worship habe ich ganz deutlich ein Bild empfangen, dass jemand auf eine Zeit zugeht, die nicht gut aussieht. Es kommt etwas auf dich zu. Es war wie ein Gebirge, das undurchklimmbar oder undurchkämmbar wirkt. Aber ich habe gesehen, dass Gott dir keine Straßen, sondern sogar Gleisen, es waren goldene Gleisen, die durch dieses Gebirge führen. Das heißt, du bist geführt. Du bist geführt auf goldenen Wegen. Und ja, der Zug kann nicht einfach links und rechts fahren. Bei einer Straße geht das vielleicht. Du kannst anhalten, einfach links abbiegen, wenn da ein Feldweg ist. Beim Zug geht das nicht. Es waren Gleisen. Gott wird dich Schritt für Schritt genau durch diese Zeit führen. Und die Gleisen waren golden. Das heißt, es ist kein Mangel. Du wirst zugerüstet mit dem, was du brauchst, um dahin durchzugehen. Halleluja, Vater. Hey, während wir jetzt gemeinsam einfach aufstehen und diese Nähe suchen, unser Herz ausrichten nach Gott, möchte ich auch Gemeindeleitung, Ministry-Team einladen, nach vorne zu kommen, für Gebet bereit zu stehen. Wir möchten jetzt diesen Raum wirklich nutzen, für euch da zu sein. Miteinander, hey, diesen Gott ehren, unsere Dinge ablegen, empfangen von ihm, weil er hat Großes für uns vorbereitet. Er hat Großes für dich vorbereitet. Und wenn wir jetzt in eine Gebetszeit in Form von einem Liedes noch reingehen, hey, dreller es einfach, nicht nur einfach mit, sondern spreche es aus als Gebet. Gott ist hier. Gott ist hier. Gott ist hier. Ja, es kam gerade noch ein Eindruck rein, der sich bestätigt mit einem Wort, das im ersten Gottesdienst schon kam. Und ich möchte es auch weitergeben, dass, hey, vielleicht hast du gerade stürmische Zeiten. Vielleicht ist gerade um dich herum Sturm und Unordnung. Und wir kennen diesen Jesus, was hat er gemacht? Hey, er hat dem Sturm gesagt, es soll ruhig sein, oder? Er hat dem Sturm gesagt, hey, jetzt ist Ruhe angesagt. Und der Eindruck ist einfach, dass wir nicht vergessen dürfen, dass wir diese Autorität Jesu in uns tragen. Dass wenn Stürme in deinem Leben sind, in deinem Alltag sind, egal welche Situation, welche Facette in deinem Leben, du, wenn du Jesus dein Leben gegeben hast, dann wohnt er in dir. Dann hast du diese Autorität, in Jesu Namen diesem Sturm zu sagen, dass er ruhig sein soll. Und das möchten wir mit reinnehmen jetzt ins Gebet. Und wir möchten auch sagen, Herr, da wo Stürme jetzt gerade stattfinden, ob es Beziehungen sind innerhalb der Familie, ob es berufliche Dinge sind, ob es Versorgung ist, egal wo gerade Unordnung, Stürme sind, beruflich, man weiß nicht, wo es weitergehen soll, da beten wir jetzt, dass du reinkommst als Friedestifter und Ruhe schenkst in Jesu Namen, dass der Sturm ruhig wird, dass wir dein Reden hören dürfen, dass wir dein Reden empfangen dürfen, Herr. Ich danke dir, Vater, dass du hier bist, gerade durch die Reihen gehst, auch wirklich anklopfst an Herzen, Jesus. Ich weiß, dass jetzt gerade stattfindet, dass du Blockaden wegnimmst, dass du Blockaden des Mangels wegnimmst, Herr. Wir möchten sehen deine Herrlichkeit, wir möchten empfangen deine Wunder, wir möchten sehen deine Wunder, Herr. Schenk uns Zeichen, die von dir sind, Jesus. Halleluja, Vater. Halleluja, Vater. Halleluja, Vater. Es soll kein Mangel herrschen in unseren Reihen. Es soll kein Mangel an Liebe sein. Kein Mangel an geistlicher Erfahrung. Kein Mangel an Gebet. Wir möchten empfangen von dir deine Gnade. Du bist treu, Gott. Was du sagst, das wird eintreffen, Herr. Wir zweifeln nicht an deinem Wort, Jesus. Wir glauben daran, dass auch die Worte, die schon vor langer Zeit ausgesprochen wurden, dass sie eintreffen werden in Jesu Namen, Herr. Danke, dass du diese Gemeinde segnest, alle Gemeinden hier, die gerade stattfinden, Jesus, dass du diese Region segnest, Herr. Du hast noch so viel mehr vorbereitet, Jesus. Du hast noch so viel mehr vorbereitet. Wir möchten es sehen. Halleluja, Vater. Halleluja, Vater. Schande des Sonders. Hey, zieh dich nicht zurück. Es sind Menschen hier, die haben sich zurückgezogen. Vielleicht bist es auch du wieder die Person, wo es wirklich ein Groll entwickelt hat. Und dadurch hast du dich zurückgezogen. Und jetzt schämst du dich vielleicht, zu Gott zu kommen. Hör auf damit, leg diese Scham ab. Er wartet, Jesus wartet mit offenen Armen. Ihm sehnt es nichts mehr, als dich jetzt in die Arme zu nehmen. Halleluja, Vater. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Hey, wir möchten den Menschen noch, die vielleicht diese Beziehung zu Gott nicht kennen oder das nicht haben, wir möchten euch noch die Möglichkeit geben, hier jetzt eine Entscheidung zu treffen, die lebensverändernd sein wird, Herr. Während die Augen geschlossen sind und wir einfach einen intimen Raum jetzt schaffen hier, darf ich dich einladen, einfach kurz die Hand zu strecken, wenn du sagst, du möchtest dein Leben Jesus geben. Streck einfach kurz deine Hand aus, damit ich weiß, für wen ich beten darf. Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön nach oben auf der Empore. Hey, vielen Dank. Danke, Jesus. Du siehst diese Hände, die gerade hochgehen, Jesus, wo eine Entscheidung getroffen wird, ein Leben mit dir zu leben, Jesus. Du siehst auch die Hände, die im Herzen gerade gestreckt sind, Herr. Wir möchten es so machen, dass wir dich unterstützen als Gemeinde. Ich werde es einfach vorbeten, wir als ganze Gemeinde beten es nach. Hey, du bist nicht alleine, hörst du? Du bist nicht alleine. Und ich sage, Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist. Komm du in mein Leben. Ich gebe dir jede Facette meines Lebens. Übernimm du die Kontrolle. Ich möchte dir nachfolgen. In Jesu Namen. Amen. 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 Come on.